Ich bete noch einmal mit uns. Herr, wir bitten dich, unser tägliches Brot gib du uns heute. Und wir beten das in dem Bewusstsein, dass wir als Menschen nicht vom Brot allein leben, sondern von einem jeden Wort, was aus deinem Mund kommt. Wir bitten dich heute, gib du uns heute die geistliche Speise, die wir so dringend brauchen, dein Wort, und erfrisch du uns dadurch und stärke du uns durch dein Wort heute Morgen. Amen. Ja, ich möchte uns die Fortsetzung lesen von dem Text, den Jens schon gelesen hat. Wir sind in Kapitel 16 inzwischen im zweiten Buch Mose, mit Gott in der Wüste, Teil 1. Es kommen noch ein oder zwei Teile. Und ich lese uns aus Kapitel 16, die Verse 1 bis 15. Von Elim aus zogen die Israeliten weiter und kamen in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Es war am 15. Tag im zweiten Monat nach ihrem Auszug aus Ägypten. Hier in der Wüste stellte sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten gegen Mose und Aaron. Sie ärgerten sich. Hätte Jahwe uns doch in Ägypten sterben lassen, als wir an den Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten. Aber ihr habt uns dort herausgeführt und in die Wüste gebracht, damit wir hier alle verhungern. Da sagte Jahwe zu Mose, pass auf, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen, aber nicht mehr. Ich will das Volk prüfen, ob es nach meiner Weisung leben wird oder nicht. Wenn sie am sechsten Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Mose und Aaron sagten zu allen Israeliten, heute Abend werdet ihr erfahren, dass Jahwe es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit Jahwes erkennen. Er hat euer Murren gehört. Denn wer sind wir schon, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sagte Mose, er wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt, weil Jahwe euer Murren gehört hat. Denn wer sind wir schon? Euer Murren hat sich nicht gegen uns gerichtet, sondern gegen Jahwe. Dann sagte Mose zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinschaft Israels, kommt her und stellt euch vor Jahwe auf, denn er hat euer Murren gehört. Während Aaron noch zu den Israeliten redete und alle zur Wüste hinschauten, erschien die Herrlichkeit Jahwes in der Wolke. Jahwe sagte zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sagt zu ihnen, am Abend werdet ihr Fleisch essen können und am Morgen Brot, bis ihr satt seid. So werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott bin. Gegen Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau verdunstet war, blieb auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Israeliten das sahen, sagten sie zueinander, was ist das? Oder auf Hebräisch, Manhu. Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen, das ist das Brot, das Jahwe euch zu essen gibt. Von der Frage Manhu kommt der Name Manna, den dann später diesem Brot gegeben wird. Ja, vor 10 Jahren kam hierzulande in Deutschland der Film Exodus, Götter und Könige in die Kinos. Ich habe den Film selber nicht gesehen, aber es soll eine Verfilmung der biblischen Geschichte des Exodus sein, mit der wir uns ja gerade hier in den Gottesdiensten beschäftigen. Und anscheinend ist es dann so, dass mit dem Durchzug durch das Schilfmeer, dass das quasi der finale Höhepunkt dieses Films ist. Die Hebräer sind frei, die Ägypter sind besiegt, Ende gut, alles gut. Und so ist ja auch der normale Verlauf von Filmen, wie wir sie aus Hollywood kennen. Kurz vor Ende gibt es dann einen Moment, wo die Spannung, die im ganzen Film aufgebaut wird, sich löst. Und der Film endet und die Zuschauer gehen mit der Vorstellung nach Hause und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und so mag es in Hollywood sein, aber so ist es im echten Leben meistens nicht. Die romantischen Liebesfilme aus Hollywood erzählen das Zusammentreffen zweier Menschen, am Ende gibt es eine wunderschöne Hochzeit. Aber das Leben nach der Hochzeit, nach den Flitterwochen, das eignet sich nicht für die Kinos. Wer will schon einen Film über die Realität des Ehelebens anschauen? Beziehungen im echten Leben sind nämlich nicht so glamourös, wie sie in Hollywood oft sind und wie uns das manchmal vermittelt wird. Und auch die biblische Geschichte des Exodus endet nicht mit dem Durchzug aus Ägypten durch das Schilfmeer. Wir haben letzte Woche über diese wunderbare Rettung nachgedacht und wir haben über dieses Lied gehört, das die Israeliten gesungen haben. Und wenn das ein Kinofilm gewesen wäre, dann hätte man dieses Lied wahrscheinlich im Abspann gehört und man könnte meinen, und jetzt gehen die Israeliten fröhlich ihres Weges und singen ihr Lied, bis sie dann fröhlich im Himmel angekommen sind. Vorhang zu, Ende der Geschichte, Ende gut, alles gut. Aber so ist es nicht. Wir sehen, dass die Geschichte weitergeht und darin steckt schon für uns alle, die wir von Gott erlöst wurden, eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn wir Gottes Erlösung in unserem Leben erfahren haben, ist es nicht das große Finale, das Happy End und dann kommt nur noch irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, bis wir dann im Himmel sind, sondern es ist vielmehr der Beginn unserer Geschichte mit Gott und der Beginn der Geschichte, die Gott jetzt mit unserem Leben schreiben möchte. Und nach Exodus 15 kommen noch, bis Kapitel 40 weitere Kapitel, in der Gott seine Geschichte mit den Israeliten schreibt und in der er auch seine Geschichte mit uns schreibt. Auch in unserem Leben gibt es noch weitere Kapitel, die Gott mit uns schreiben möchte. Und wir sehen das direkt im Anschluss von diesem Lied, was wir letzte Woche gehört haben, sehen wir dann in Vers 22 diesen Vers, den Jens uns vorhin gelesen hat. Hierauf ließ Mose die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen weiter in die Wüste Sur hinein. Und das ist jetzt quasi die nächste Etappe in diesem Buch. Es gibt einige Geschichten in der Wüste, bis sie dann an den Berg Sinai kommen. Und die Israeliten, sie brechen nun auf, von Gott geführt. Sie sind immer noch von Gott geführt. Das ist kein Zufall, dass sie jetzt genau da sind, wo sie sind. Das ist Gottes Plan. Aber sie brechen auf von dem Ort ihrer Rettung vom Schilfmeer an den Ort, wo sich ihr Glaube als echt erweisen muss in der Realität des Lebens, in die Wüste hinein. Und aus dieser Geschichte können wir für unseren Glauben ganz viel lernen und mitnehmen. Und vielleicht als kleine Randnotiz, wir haben immer wieder auch versucht, diese Geschichte des Exodus in die größere biblische Geschichte einzuordnen. Und das müssen wir auch immer wieder im Blick halten. Wenn wir jetzt uns anschauen, was passierte mit Jesus? Er ist auch durchs Wasser gegangen, in der Taufe, und danach kam er auch in die Wüste. Für wie viele Tage? Für 40 Tage, genauso viele Tage, wie Israel Jahre in der Wüste verbracht hat. Also wir sehen hier weiter diese Parallelen. Und das Schöne ist, Jesus hat dieser Versuchung in der Wüste widerstanden. Er hat nicht sich gegen Gott aufgelehnt und gegen seinen Willen rebelliert. Und das ist für uns eine gute Nachricht. Israel hat diesen Test in der Wüste im Großen und Ganzen nicht bestanden, aber Jesus hat diesen Test bestanden und er hat diese Versuchung bestanden für uns. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Wir bestehen vor Gott nicht, weil wir die Kraft haben, der Versuchung zum Bösen zu widerstehen, sondern weil wir jemand anderes haben, der für uns die Versuchung zum Bösen widerstanden hat, nämlich Jesus. Er hatte die Kraft, dieser Versuchung zu bestehen und es ist seine Tadellosigkeit, seine Gerechtigkeit, wie die Bibel es nennt, die uns angerechnet wird, wenn wir an Jesus glauben. Das ist eine ganz gute Nachricht, auch wenn wir jetzt auf diese Situation der Israeliten in der Wüste schauen, dass wir uns das wieder neu bewusst machen. Unser Verhältnis zu Gott ist bereits geklärt. Durch unseren Glauben sind wir gerettet und wir dürfen jetzt ein Leben im Glauben führen. Denn unsere Geschichte endet noch nicht mit unserer Rettung, sondern sie beginnt erst. Also auf die Rettung durch den Glauben folgt ein Leben im Glauben. Also was können wir über diese Kapitel 16, 17 und 18, was können wir über dieses Leben im Glauben lernen? Was können wir darüber lernen, was es heißt, mit Gott zu leben und ihm nachzufolgen? Und vielleicht denken wir, was haben wir schon mit diesen Israeliten gemeinsam? Ich denke, wir haben einiges mit ihnen gemeinsam. Wir sind nicht mit Zelten und Herden wie Nomaden unterwegs durch eine tatsächliche Wüste, aber auch wir sind von Gott befreit worden auf unserem Weg zum verheißenen Land. Auch wir sind noch nicht an dem Ziel angekommen, das Gott für uns vorgesehen hat. Für die Israeliten war dieses verheißene Land ein schönes Fleckchen Erde, ein Land, wo Milch und Honig fließt, ein Ort mit tatsächlichen Koordinaten auf einer Landkarte. Aber unser verheißenes Land ist nicht in dieser Welt. Unser verheißenes Land, zu dem wir als wandernde Pilger hinwandern, ist das himmlische Jerusalem, die himmlische Stadt. Das ist der Ruheort, der uns verheißen ist. Und wir sind auch auf einer Wüstenwanderung sozusagen, auf einer Zeit, wo wir zu unserem Ziel hinlaufen. Und so wie der Glaube der Israeliten in dieser Zeit durch diese Wüstenzeit auf die Probe gestellt wurde, so wird auch unser Glaube auf die Probe gestellt. Das heißt, er muss sich als etwas erweisen, was mehr ist als Theorie, wo wir sagen, ja, ich glaube irgendwie an Gott. Nein, es ist ein Glaube, der sich in dem tatsächlichen Leben als echt erweisen muss, sodass wir wirklich im Glauben leben und nicht wie Menschen, die Gott nicht kennen. Also was lernen wir von Israels Wüstenwanderung für unser Leben im Glauben? Gott zeigt uns hier, dass wir seiner Versorgung in der Wüste vertrauen können. Das ist das Erste, was wir in dieser Predigt auch lernen wollen. Gottes Wort ruft uns deshalb dazu auf, vertraue auf Gottes Versorgung. Vertraue auf Gottes Versorgung während dieser Wüstenwanderung. Und wenn man jetzt diese Geschichte von den Israeliten in der Wüste liest, dann kann man sich schon ein bisschen über die Israeliten wundern. Zumindest ging es mir so. Man liest jetzt in diesen Kapiteln, wir haben das in Kapitel 15 gehört, wir hören das in Kapitel 16, wir hören das auch nochmal in Kapitel 17. Und es gibt noch mehr Geschichten im vierten Buch Mose. Und es ist eigentlich immer die gleiche Situation. Mehrmals die gleiche Situation. Das Volk hat nichts zu essen, das Volk hat nichts zu trinken. Was machen sie? Anstatt Gott zu vertrauen, der sie nur ein paar Tage vorher aus Ägypten befreit hatte, mit großen Wundern, anstatt ihm zu vertrauen, fangen sie an zu murren, zu meckern, zu mäkeln, zu schimpfen. Und sie machen dann auch noch Mose und Aaron völlig irrationale Vorwürfe. Sie sagen, okay, ihr habt uns hier herausgeführt, um uns umzubringen. Und wir lesen das und wir denken, ist das ihr Ernst? Also jetzt wirklich? Ich meine, sie haben gerade erlebt, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt, wie er das Meer geteilt hat. Und jetzt sagen sie, ja, und jetzt verhungern wir hier in der Wüste. Gott hatte ihnen doch gerade erst gezeigt, wie mächtig er ist. Und dann tut er dieses erste Wunder. Er verwandelt das Brackwasser in Mara, das bittere Wasser in Süßwasser, sodass sie es trinken konnten. Und spätestens da könnte man doch meinen, seht ihr, Gott sorgt für euch. Ihr könnt ihm vertrauen. Er ist da für euch. Könnte man meinen. Aber dann wiederholt sich das Ganze in Kapitel 16 und dann wiederholt sich das Ganze in Kapitel 17. Und ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, den ersten Stein zu werfen und zu sagen, ach, diese Israeliten, wie konnten sie nur so starrsinnig sein? Wie konnten sie das nicht sehen? Diese Geschichte möchte uns ein Spiegel vor Augen halten und uns zeigen, dass auch wir manchmal Gott nicht vertrauen, dass auch wir versagen, Gott zu vertrauen. Und diese Geschichte hält uns einen Spiegel vor. Sie ist so ein bisschen wie diese Geschichte von Nathan, wo Nathan David eine Geschichte erzählt und dann am Ende sagt er zu ihm, du bist der Mann. Und so diesen Effekt soll diese Geschichte auf uns haben, dass wir sagen, oh ja, ich vertraue Gott auch oft nicht. Ich scheitere auch immer wieder daran. Vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, wie sieht es aus mit unserem Umgang mit Geld? Vertrauen wir Gott wirklich, dass er uns versorgt? Gott lädt uns ein, in sein Königreich zu investieren und darauf zu vertrauen, dass er wirklich auch für uns sorgt, wenn wir das tun. Tun wir das? Leben wir in diesem Vertrauen? Oder halten wir alles für uns zusammen, weil wir sagen, okay, ich weiß ja nicht, ob ich dann noch genug für mich habe. Jemand hat es so gesagt, nachdem Jahwe Israel aus Ägypten herausgeholt hatte, musste er Ägypten aus Israel herausholen. Das heißt, ja, sie wurden gerettet, sie wurden aus Ägypten herausgeführt, aber jetzt möchte Gott ihr Leben verändern. Er möchte Ägypten aus ihnen herausholen, dieses weltliche Denken, und er möchte sie zu einem heiligen Volk machen. Und so, dasselbe möchte er mit uns machen. Und ich finde es super ermutigend und erstaunlich fast, wie viel Langmut, wie viel Geduld, wie viel Gnade Gott bereit ist, seinen Kindern zu zeigen und sie mit so viel Gnade zu unterweisen. Später in Kapitel 34 wird uns Gottes Wesen, Gottes Charakterzüge offenbart. Und eine Eigenschaft von Gott ist, dass er langsam ist zum Zorn. Und ich glaube, das sehen wir hier in dieser Geschichte ganz besonders. Wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich nach dem ersten Mal gesagt, okay, wir drehen wieder um, ihr meckert, dann gehen wir zurück nach Ägypten und ihr bekommt das, was ihr wollt. Aber Gott ist ganz anders. Gott sei Dank ist er anders. Und er hat Geduld. Sie murren und er sagt, ich habe euer Murren gehört, und er gibt ihnen etwas zu essen. Und wir denken uns, okay, warum ist Gott so geduldig, so gnädig? Aber das ist unser Trost. Und er zeigt uns dadurch immer wieder aufs Neue, wir können ihm tatsächlich vertrauen. Er wird uns nicht hängen lassen, auch wenn wir vielleicht langsam sind, das zu begreifen und das zu lernen. Also in diesem Abschnitt geht es um Gottes treue Versorgung in der Wüste und wir wollen 4 Beobachtungen darüber machen, über Gottes Versorgung in der Wüste, die uns helfen, Gott tatsächlich zu vertrauen. Das erste, Gottes Versorgung ist ein unverdientes Geschenk. Wir sehen das vor allem in der Undankbarkeit der Israeliten. Sie waren undankbar, sie schimpften, sie murrten und Gott versorgte sie trotzdem. Das ist Gnade. Das ist Gnade, dass er sie trotzdem versorgte. Und Jesus sagt an einer Stelle, der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Theologen nennen das Gottes allgemeine Gnade. Gnade, die er allen Menschen zuteil werden lässt, die er allen Menschen zeigt, nicht nur denen, die durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet worden sind. Nichts davon haben wir eigentlich verdient. Es ist immer ein unverdientes Geschenk. Und trotzdem ist Gott so gut zu uns. Trotzdem schenkt er uns seinen Segen. Und Gottes Idee mit dieser allgemeinen Gnade ist, dass sie eigentlich wie ein Vorhof wird zu seiner besonderen rettenden Gnade in Jesus Christus. Er hält mehr Gnade für uns bereit, als dass er uns Nahrung gibt für unseren Körper. Er will uns Nahrung für unsere Seelen geben und uns damit beschenken. Und wir haben diesen Vers heute schon mehrmals gehört, aber am Ende von 5. Buch Mose in Kapitel 8 wird diese Wüstenwanderung nochmal rekapituliert. Und da heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Jahwes kommt. Im Neuen Testament sehen wir dann, dass das menschgewordene Wort Gottes, Jesus Christus, das ist Gottes unverdientes Geschenk an uns Menschen überhaupt. Ihn brauchen wir mehr als alles andere. Und ihn, einen solchen Retter, wir hatten ihn nicht verdient. Wir hatten es nicht verdient, dass Gott uns so entgegenkommt und so rausholt und so rettet. Und Gott gibt ihn uns trotzdem. Und das ist Gnade. Das sehen wir als erstes über Gottes Versorgung. Gottes Versorgung ist immer ein unverdientes Geschenk. Das zweite, Gottes Versorgung entspricht dem, was wir brauchen. Wir sehen, dass sie hatten Durst, er gibt ihnen zu trinken. Sie hatten Hunger, er gibt ihnen zu essen. Und dann sehen wir das in Elim, in dieser Oase in der Wüste, wo sie hinkommen. Es gibt dort 12 Wasserquellen. Wie viele Stämme gab es in Israel? 12 Stämme. Sie sehen, das passt. Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Es gibt 70 Palmbäume. Wie viele Älteste gab es in Israel? Es gab 70 Älteste. Das passt genau. Bei Manna sehen wir das auch in Vers 3, in Kapitel 16. Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen. Aber nicht mehr. Gott versorgt sie mit dem, was sie brauchen. Auch für den Sabbattag sorgt Gott. Erstaunlicherweise war dann an dem 6. Tag, an dem sie gesammelt haben, eine doppelte Portion für sie da. Weil Gott auch das im Blick hatte, dass sie am Sabbattag ruhen sollten und er versorgt sie auch da mit dem, was sie brauchen. Gott gibt ihnen das, was sie brauchen, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt die Frage an uns, heißt das, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir brauchen? Ich meine, das ist eine Geschichte vor vielen tausend Jahren. Können wir diesen Rückschluss ziehen, dass Gott uns immer mit allem versorgt, was wir brauchen? Haben wir als Christen diese Verheißung in der Bibel, die uns Gottes Versorgung zusagt? Wir könnten zum Beispiel an Matthäus 6, Vers 31 denken, wo Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Alles Übrige bedeutet, so wie ich das verstehe, das Essen, das Trinken, das zum Anziehen, was sie brauchen. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass es trotzdem viele Christen weltweit gibt, die ernsthaft an Jesus glauben, die ernsthaft Gott an allererste Stelle setzen, die nach seinem Königreich trachten und trotzdem Hunger leiden, trotzdem Durst leiden, trotzdem nichts zum Anziehen haben und frieren. Ist das ein Beleg dafür, dass Gottes Wort falsch ist? Entkräftet diese Tatsache die Realität des Wortes Gottes? Ich denke nicht, denn wir sehen noch weitere Stellen im Neuen Testament, die uns helfen, dass im gesamtbiblischen Zusammenhang zu sehen. Zum Beispiel Philipper 4, ab Vers 11, da sagt Paulus, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und dann in Vers 19, mein Gott wird auch euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Christus Jesus alles geben, was ihr braucht. Und wenn wir das zusammenlesen, kann er wird euch alles geben, was ihr braucht, nicht das uneingeschränkte Versprechen bedeuten, dass Christen niemals Hunger leiden werden, dass sie nie hungrig ins Bett gehen, weil Paulus selber vorher gesagt hatte, ich habe Hunger gelitten, ich hatte Mangel. Oder in Römer 8 lesen wir auch so ein Versprechen, dass man so verstehen könnte, dass Gott immer alle unsere Bedürfnisse oder gefühlten Bedürfnisse erfüllt. Da heißt es in Vers 32, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Oder anders übersetzt, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Aber dann nur ein paar Verse weiter fragt Paulus, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Und Paulus macht das deutlich, dass uns als Christen diese Dinge widerfahren können. Wir können Kälte leiden, wir können Hunger leiden, wir können sogar einen gewaltsamen Tod als Christen sterben, vielleicht sogar verhungern. Aber selbst wenn uns diese schrecklichen Dinge zustoßen, trennt uns das nicht von Gott und seiner Liebe zu uns in Jesus Christus. Also wird er uns immer genügend zu essen geben? Wird er uns immer genügend zu trinken geben? Wird er uns das geben, von dem wir meinen, was wir brauchen? Und das können auch andere Dinge sein als Lebensmittel und Klamotten. Vielleicht sagen wir, ich brauche Freunde, ich brauche mehr Freunde oder überhaupt Freunde. Vielleicht sagen wir, ich brauche das unbedingt oder ich brauche einen Ehepartner, ich brauche eine größere Wohnung. Vielleicht bittest du auch Gott um diese Dinge. Jemand hat es so gesagt, er wird uns alles geben, was wir brauchen, um Gottes Willen zu tun und ihn voll und ganz zu verherrlichen, auch wenn wir ihn durch unseren Tod verherrlichen. Jesus verspricht nicht, uns Kleidung und Nahrung und Gesundheit und körperliche Unversehrtheit in dem Maß zu geben, in dem wir uns wohlfühlen, nicht einmal so viel, dass wir am Leben bleiben, aber er verspricht uns, dass wir all diese Dinge in genau dem richtigen Maß haben werden, um seinen Willen zu tun, um für ihn zu leben, um seinen Namen zu verherrlichen, selbst wenn seinen Namen zu verherrlichen für uns bedeutet, dass wir leiden und dass wir vielleicht sogar auf dem Weg des Gehorsams umkommen, was Jesus auch seinen Jüngern verheißen hat. Vielleicht werden wir entblößt werden, dass wir nichts zu anziehen haben, vielleicht werden wir verhungern, aber er wird uns genug geben, dass wir ihm dienen können, dass wir seinen Willen tun können und dass wir ihn verherrlichen können. Und ich denke, das ist für uns eine wichtige Perspektive einzunehmen, wenn wir unterwegs sind zu unserem himmlischen Ziel und lernen wollen, Gott weiter zu vertrauen. Denn wenn wir meinen, Gott muss uns ja versorgen mit allem, was ich meine zu brauchen, und wenn wir dann Mangel oder Entbehrung erleben, dann können wir denken, Gott ist untreu, er gibt mir nicht das, was ich brauche. Aber es ist nicht ein Anzeichen von Gottes Treulosigkeit, dass er uns manche Dinge vorenthält. Nein, es ist ein Zeichen, dass er uns in diesen Mangel auch hineinführt, damit wir ihn auf diese Weise verherrlichen können. Und am Ende, und ich denke, das ist vor allem das, was uns dieser Text zeigen möchte, brauchen wir wirklich nur eins. Dass Gott die Israeliten hier mit Brot vom Himmel speist, das ist ein Thema, was sich eigentlich durch die ganze Schrift auch durchzieht. Wir haben das gehört, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern das, was er wirklich braucht, ist Gott selbst. Gott ist das, was wir brauchen. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir genug. Und ist es nicht so, dass wenn wir Gott haben, wenn wir ihn kennen, dass wir dann sagen können, was brauche ich noch mehr? Ich habe doch alles, was ich brauche. Brauche ich noch irgendetwas anderes? So hat es Asaph in Psalm 73 gebetet. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir wünsche ich mir nichts auf der Erde. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott auf ewig der Fels meines Herzens und mein Teil. Ich denke, das möchte Gott uns in der Wüste beibringen. Wenn wir gerade durch eine schwere Zeit gehen, durch eine Zeit der Entbehrung, vielleicht haben wir eine geliebte Person verloren, vielleicht haben wir erlebt, wie unsere körperliche Kraft schwindet, wie unsere Gesundheit nicht mehr die ist, die sie einmal war, vielleicht haben wir unseren gesellschaftlichen Status verloren, durch einen anerkannten Job. Wir können all das verlieren und immer noch sagen, ich habe alles, was ich brauche. Gott bleibt auf ewig der Fels meines Herzens und mein Teil. Jesus nimmt im Neuen Testament dann auf das Manna aus 2. Mose 16 Bezug und er bezieht es auf sich selbst. Und er sagt, er selbst ist die Speise, die Versorgung, die wir so dringend brauchen. In einem Dialog mit den Juden sagt er, Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Was wir so alle wirklich brauchen, das ist Jesus Christus. In ihm wird unser größtes geistliches Bedürfnis gestillt und unsere zerbrochene Beziehung zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt. Und wie eingangs gesagt, wir können unser Leben hier auf der Erde mit einer Wüstenwanderung vergleichen. Es ist eine Zeit der Entbehrung. Eine Zeit, wo wir Hunger verspüren. Vielleicht nicht unbedingt körperlichen Hunger, aber seelischen Hunger. Wir hungern und dürsten nach Heilung in zerbrochenen Beziehungen. Wir hungern und dürsten nach Lösungen für die familiären Probleme, die uns bedrücken. Und so wie uns körperlicher Hunger antreibt, Brot zu suchen, Nahrung zu suchen, so kann uns dieser Seelenhunger dazu antreiben, zu Jesus zu gehen. Das ist das, wohin uns dieser Hunger bringen soll, dass wir zurück zu Jesus gehen und bei ihm Nahrung finden, Speise, Erfüllung für unsere seelischen Nöte. Seine Worte sind für uns Worte des ewigen Lebens, die uns Kraft geben, unsere Reise dann fortzusetzen. Wenn wir ihn wieder zu uns sprechen hören, dann bekommen wir die Kraft, weiterzugehen, unserem himmlischen Ziel entgegen. Dann drittens, Gottes Versorgung kommt zu uns auf Gottes Wegen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der armen Witwe, die abends dafür gebetet hat, dass Gott ihr am nächsten Tag Brot gibt, weil sie hatte nichts mehr zu essen und sie betet um Gottes Versorgung. Und ihr Nachbar, der Gott nicht kannte und der ja so ein bisschen seinen Spott auch mit seiner Nachbarin treiben wollte, um es ihr so zu zeigen, dass es Gott nicht gibt, dass es keine Wunder gibt, er hat das mitbekommen, dass sie so gebetet hat und er dachte sich, ach, ich lege einfach in der Nacht ein Brot vor die Tür meiner Nachbarin und dann erzähle ich ihr am nächsten Tag, dass es nicht Gott war, sondern dass ich es war, der das Brot dahin gelegt hat. Und am nächsten Tag freute sich die Witwe und sagte, ja, Gott hat mich versorgt. Und dann kommt der Nachbar zu ihr und sagt, nein, das war nicht Gott. Ich habe das Brot dahin gelegt. Aber was antwortet die Frau in diesem Moment? Sie sagte, Gott hat genug Humor, um deinen Spott und deine List zu gebrauchen, um mir das Brot zu geben, um das ich gebeten habe. Und das zeigt, Gott kann uns auf unterschiedliche Weisen versorgen. Und in der Bibel sehen wir vor allem zwei Weisen, wie Gott uns versorgt, die wir nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Gott kann uns durch Wunder versorgen, wie er es hier in der Wüste getan hat, mit Brot vom Himmel. Aber wenn wir dann etwas weiterlesen, in Kapitel 16, Vers 35, am Ende des Kapitels, heißt es, 40 Jahre lang aßen die Israeliten das Manna, bis sie an die Grenze des Landes Kanaan in bewohntes Land kamen. Das heißt, irgendwann hörte diese wundersame Versorgung auch auf. Und im Buch Josua, Kapitel 5, sehen wir dann, als sie dann in Kanaan ankamen, in ein Land, das bewohnbar war, wo es Bäume gab, wo es Felder gab, wo sie Ernte haben konnten, heißt es dann, an dem ersten Tag, wo sie von den Erträgen dieses Landes gegessen haben, an diesem Tag hörte das Manna auf. Und wir sehen da, Versorgung kommt auf wundersame Weise zu uns, wenn diese nötig ist. Aber gewöhnliche Versorgung kommt auch zu uns, sobald das möglich ist. Und beides kommt von Gott. Die wundersame Versorgung und die gewöhnliche Versorgung. Und hier ist ein hilfreiches Zitat. Übernatürliche Macht und Versorgung sind nicht zu unserer Unterhaltung oder Belustigung gegeben. Und sie sollen niemals die normalen Mittel der Anstrengung, des Denkens und des menschlichen Einfallsreichtums ersetzen. Manchmal, wie hier in der Wüste, tut Gott ein Wunder und er gibt uns so das, was wir brauchen. Besonders dann, wenn es keinen anderen Weg gibt, als dieses Wunder oder es auf gewöhnliche Weise zu erlangen. Aber meistens versorgt Gott uns doch auf gewöhnliche Weise. Er gibt uns unser tägliches Brot ganz unspektakulär durch unseren täglichen Broterwerb. Daran ist nichts so spektakulär wie bei einem Wunder, aber es ist dennoch Gottes Versorgung. Und manchmal hören wir vielleicht jemanden sagen, und das klingt dann zuerst geistlich, und er ist vielleicht arbeitslos und sagt, ja, ich bete darum, dass Gott mir einen neuen Job gibt. Und ich warte darauf, irgendwann wird er mir diese Arbeit geben. Ja, beten ist gut, aber die Bibel sagt auch, wir sollen uns auf den Hosenboden setzen, Bewerbungen schreiben und uns darum bemühen, eine neue Arbeit zu finden. Das ist nicht ungeistlich. Oder vielleicht stehen wir manchmal in Versuchung, Gott die Schuld zu geben, wenn wir eine Prüfung in der Schule nicht bestanden haben, weil wir nicht gelernt haben. Und wir sagen, wieso? Ich habe doch Gott gebeten, dass er mir hilft. Wieso bin ich jetzt durchgefallen? Wir dürfen das nicht als Ausrede benutzen, zu beten, auch zu lernen, die Zeit zu verwenden, die wir haben. Vor allem, ja, da sehen wir, wir können diese beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Gottes Versorgung, auch wir haben eine Verantwortung und Gott gibt uns oft Dinge auf ganz gewöhnliche, unspektakuläre Weise. Also das heißt, wir können auch Gottes Versorgung da erkennen, wo sie auf gewöhnliche Weise zu uns kommt. Und dann noch viertens und letztens, Gottes Versorgung entspricht immer Gottes Zeitplan. Gott gibt seinen Kindern das, was sie brauchen, dann, wenn sie es brauchen, für so lange, wie sie es brauchen. Und auch das sehen wir in diesem Vers, den ich gerade gelesen habe, dass nach 40 Jahren das Manna aufhörte. Er gab ihnen für 40 Tage jeden Tag ihren täglichen Bedarf an Speise. Jeden Tag neu. Für 40 Jahre. Und das zeigt uns zwei Dinge. Erstens, Gottes Versorgung, sie ist konstant. Sie bricht nicht einfach so ab. Sie ist da, wenn wir sie brauchen. Und das hilft uns, dass wir uns auf ihn verlassen können. Aber, dass sie jeden Tag kam, Tag für Tag, dass er sie so versorgte, zeigt uns auch, dass wir uns auf ihn verlassen müssen, dass wir in diesem Vertrauen auf Gott leben müssen. Und wie gerne hätten die Israeliten mehr eingesammelt, als sie für einen Tag brauchten. Obwohl Gott gesagt hatte, sie sollten nichts für den nächsten Tag aufheben, nichts ansparen quasi, taten das genau einige Israeliten. Und was passierte in Vers 20? Lesen wir dann, einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den nächsten Tag zurück. Aber am nächsten Morgen war es voller Maden und stank. Gott wollte ihnen zeigen, ihr könnt mir Tag für Tag vertrauen, ihr müsst nichts zurücklegen. Ich werde auch morgen für euch sorgen. Und Gott wollte so ihnen zeigen, dass sie ihm tatsächlich vertrauen können. Dass er ihnen auch morgen und übermorgen das geben würde, was sie brauchen. Das ist eine Glaubensschule gewesen für die Israeliten, aber es ist auch für uns eine Glaubensschule, durch die wir gehen müssen, Tag für Tag Gott zu vertrauen, dass er uns versorgt. Bedeutet das, dass wir unsere Dosen Tomaten jetzt alle aufbrauchen müssen und keine Speisekammer mehr haben dürfen und die Gefriertruhe abschaffen müssen und quasi jeden Tag so von der Hand aus dem Mund leben müssen? Ich denke nicht, dass das bedeutet. Wir sind nicht Israel in der Wüste mit dieser ganz konkreten Anweisung über das Manna, aber doch sind auch wir herausgefordert, tagtäglich Gott zu vertrauen und in Abhängigkeit von Gott zu leben. Auch uns gibt Gott nicht seine Gnade auf Vorrat. Zum Beispiel, wenn wir uns Sorgen machen über die Zukunft. Was sagt das darüber aus, über unser Vertrauen zu Gott? Manchmal ist es so, dass wir im Kopf alle möglichen Szenarien durchspielen, was alles schieflaufen könnte. Und wir überlegen uns, oh, das könnte passieren und das könnte passieren. Oder vielleicht fragen wir uns auch manchmal, wie soll ich diese Situation, in der ich gerade bin, wie soll ich das für den Rest meines Lebens aushalten? Wie soll ich für den Rest meines Lebens mit dieser Herausforderung leben? Und ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, es gab auch Zeiten in meinem Dienst als Pastor, wo ich so herausgefordert und angefochten war, dass ich dachte, wie soll ich die Kraft haben, diesen Dienst bis zum Ende meines Lebens zu tun? Und es fühlte sich überhaupt nicht so an, als hätte ich die Kraft, diesen Dienst noch lange zu tun, geschweige denn für eine weitere Woche. Oder ich habe gedacht, wenn das jetzt noch passiert, dann, also das ist dann das Knockout für mich, dann breche ich zusammen. Und manchmal sind genau diese Dinge passiert, die ich mir ausgemalt habe, diese schlimmen Dinge, von denen ich mir vorgestellt habe, wenn sie passieren, dann wird mich das zerbrechen. Aber Gott hat mir, als diese Herausforderung kam, auch die Kraft gegeben, sie zu bestehen. Nicht schon weit im Voraus, aber an dem Tag, als ich sie brauchte. Gott versorgt uns Tag für Tag und nicht Wochen im Voraus. Gott gibt uns nicht die Kraft und die Gnade im Voraus, auf Vorrat sozusagen, die wir brauchen, um ein ganzes Leben von Herausforderungen zu bestehen. Er gibt uns nicht mal die Kraft für die nächste Woche schon im Voraus. Unser tägliches Brot gib uns heute. So lehrte Jesus uns zu beten. Aber wir wollen oft schon greifbare Sicherheitsgarantien von Gott für alle zukünftigen möglichen Engpässe, Nöte und Herausforderungen in den Händen halten. Aber Gott gibt sie uns nicht. Er gibt sie uns nicht. Wir wollen oft im Schauen leben, aber nicht im Glauben. Aber was Gott uns gibt, er gibt uns heute die Kraft und die Gnade, die wir brauchen, um den heutigen Tag zu bewältigen. So wie er den Israeliten jeden Tag neu seine Versorgung gezeigt hat. C.S. Lewis, ein Lieblingsautor von mir und von uns, hat mal geschrieben in einem Brief an einen Freund: Es ist selten das Gegenwärtige und das Aktuelle, das unerträglich ist. Denkt daran, dass einem die Kraft gegeben ist, das zu ertragen, was geschieht, aber nicht die 101 verschiedenen Dinge, die geschehen könnten. Es ist selten das Gegenwärtige und das Aktuelle, das unerträglich ist, sondern eher das, was in der Zukunft liegt. Denkt daran, dass einem die Kraft gegeben ist, das zu ertragen, was geschieht, aber nicht die 101 verschiedenen Dinge, die geschehen könnten. Also was auch immer morgen oder am 17. März 2034 an Herausforderungen auf dich wartet, auch an diesem Tag wird Gott dir seine tägliche Versorgung geben. Vielleicht können wir das auch für uns als Gemeinde anwenden. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, wie soll das mit unserem Musikdienst weitergehen, wenn die Köpers im Sommer nach Brandenburg ziehen? Ich weiß es selber noch nicht, aber ich weiß, dass Gott bisher treu war und dass er auch in ein paar Monaten treu mit uns sein wird. Die Güte Jahwes ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß, lesen wir in Klagelieder. Warum macht das Gott so? Warum gibt er uns nicht alles, was wir brauchen, schon weit im Voraus? Weil wir nur so lernen, tatsächlich im Glauben zu leben, mit Gott in einer engen Beziehung. Wir lernen jeden Tag neu, dass wir ihn brauchen und dass er da ist. Gott hätte auch gerne am ersten Tag ihrer Wüstenwanderung genug Manna für 40 Jahre bekommen. Und er hätte es ihnen auch geben können. Aber dann hätte es wahrscheinlich nicht lange gedauert, bis sie ihn vergessen hätten. Dass sie ihn brauchen, dass sie abhängig von ihm sind und dass er sie versorgt, das sollten sie unbedingt lernen in dieser Wüste. Und Gott möchte auch, dass wir dasselbe auf unserer Wüstenwanderung lernen. Gott gibt seinen Kindern das, was sie brauchen, dann, wenn sie es brauchen, für so lange, wie sie es brauchen. Er hat einen Zeitplan und er hat seinen eigenen Zeitplan, der seiner Weisheit entspricht. Und ich finde es so ermutigend zu sehen, dass Gott sie versorgt hat, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Bis sie im verheißenen Land waren, hat er ihnen Tag für Tag das gegeben, was sie brauchen. Und genauso wird er auch uns Tag für Tag mit seiner Gnade versorgen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du treu bist in unserer Wüste, dass du uns das gibst, was wir Tag für Tag brauchen. Manchmal hätten wir gerne, dass du uns schon das gibst, was wir morgen brauchen, was wir potenziell irgendwann brauchen. Aber du lädst uns ein, in täglicher Abhängigkeit von dir zu leben und so zu lernen, dass du da bist, dass du uns versorgst, dass wir uns auf dich verlassen können. Und wir bitten dich, hilf uns, im Glauben zu leben und nicht im Schauen, auf deine treue Versorgung zu vertrauen, Tag für Tag. Danke, dass du treu bist. Amen.